Deutschlandfunk Interview.
An Vorschlägen, was die Bundesregierung nun tun muss gegen die Wirtschaftskrise, mangelt es wirklich nicht. Jetzt ist die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in die Öffentlichkeit gegangen. Yasmin Fahimi fordert einen Zukunftspakt für Deutschland, den man grob so zusammenfassen kann: Klotzen, nicht kleckern. Ein Industriestrompreis, mehr Investitionen in den Wohnungsbau, digitale Infrastruktur und in Bildung. Und für den sozialen Ausgleich die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags und auch die Kindergrundsicherung. Das können wir jetzt alles vertiefen. Yasmin Fahimi, die DGB-Vorsitzende und frühere Generalsekretärin der SPD, ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Fahimi.
Hallo, schönen guten Morgen.
Das ist ganz schön viel Holz. Muss die Schuldenbremse weg?
Das gibt viele Wege der Finanzierung. Ich bin kein Fan von unnötig Schulden machen. Insofern stimme ich der Bundesregierung zu. Es gibt andere Möglichkeiten der Refinanzierung. Aber was auf keinen Fall geht, ist zwanghaft an einen Sparhaushalt zu verordnen, um am Ende die notwendigen Zukunftsinvestitionen nicht zu ermöglichen. Das ist wirklich in einer solchen historischen Phase, wo Krisendichte und Transformationsaufgaben zusammenfallen, kompletter Unsinn. Mhm.
Wie soll das denn konkret finanziert werden?
Ja, es gibt viele Wege. Also wir reden ja darüber, dass wir unter anderem einen Industriestrompreis wollen, der über den WSF, also den Wirtschaftsstabilitätsfonds, finanziert werden kann. Mhm. Das ist keine Belastung, im Gegenteil zu anderen Konjunkturvorschlägen, die gerade so sehr wild kursieren, oder allgemeinen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, ist das eben nicht eine Belastung des Jahreshaushalts, sondern es kann gestreckt werden. Es kann auch unterjährig kontrolliert werden, inwiefern es überhaupt noch notwendig ist mit Blick auf die nächsten Jahre. Und das ist halt eine ganz andere Refinanzierungsmöglichkeit. Und bei anderen Themen geht es natürlich darum, dass einfach wir endlich mal verstehen müssen, dass es so nicht weitergeht, dass Superreiche in unserem Land immer mehr Vermögen anhäufen. Deutschland ist eines der wenigen Länder auf der Welt, in der einige wenige Menschen, also um zu sagen 1% der Bevölkerung, immer reicher und reicher wird. Das muss man endlich beenden, dass die sich am Gemeinwohl auch beteiligen.
Also eine Vermögensteuer.
Eine Vermögensteuer, eine einmalige Abgabe, da gibt es viele Wege.
Ja, ist ja aber natürlich nicht so leicht, so eine Vermögensteuer zu erheben. Doch. Da sind viele Länder dran gescheitert. Das fängt ja schon an mit dem möglicherweise mit dem Ölschinken über dem Sofa. Wie soll man das bemessen?
Dazu haben wir einen Vorschlag gemacht, also der ist auch der einfach umsetzbar ist. Und im Zweifelsfall kann man halt zunächst einmal halt irgendwie wenigstens eine Vermögensbesteuerung halt auch einführen. Das machen uns andere Länder auch vor. Das Grundgesetz sieht das auch vor. In den USA werden Vermögen im Durchschnitt mit 12,5% besteuert, bei uns nur gerade mal, wenn man alles zusammenrechnet, mit 2,5%. Mhm. Und das zeigt ja schon, es ist auch diese ganze Mär, dass man dann irgendwie das Kapital aus dem Land treibt. Das ist ja Unsinn. Sonst hätte USA ja nicht so viele Milliardäre. Also ich glaube, dass die Finanzseite das eine ist. Darüber wird es jetzt viel Streit auch in der Koalition noch in den nächsten Wochen geben. Das, was ich wichtiger finde, ist auch mit Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit über die Generationen hinweg, ist, dass jetzt die entscheidenden Zukunftsinvestitionen getätigt werden, dass wir unseren Industriestandort sichern und dass wir den Druck, den es immer noch aufgrund der Inflation auf die Haushalte gibt, dass wir den endlich auch noch mal langfristig mildern, mhm, und nicht nur mit Einmalzahlung.
Fangen wir mit dem Industriestandort an. Sie fordern den Industriestrompreis, ich habe es gesagt, wir haben es jetzt auch gerade schon gehört, beziehungsweise wir haben Olaf Scholz, den Bundeskanzler, gehört, der hat dem Industriestrompreis schon mehr oder weniger eine Absage gegeben. Eine fehlgeleitete Subvention wäre das. Ist es nicht wirklich besser, alles in den Ausbau zu setzen, so wie Scholz es vorhat?
Ja, ich finde das absolut richtig, dass wir in den Ausbau setzen. Ich finde, dass diese Strategie der Bundesregierung notwendig ist. Ich hoffe, sie hat auch Erfolg. Es hat auch richtige Entscheidungen im vergangenen Jahr gegeben. Und Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, ich gebe dem Kanzler auch recht, wir wollen keine Dauersubventionen und schon gar nicht nach dem Gießkannenprinzip. Aber das ist genau mein Kritikpunkt. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Vorschläge, die so tun, als hätten wir einfach nur irgendwie so eine allgemeine Konjunkturflaute. Das Problem ist aber ein bisschen differenzierter. Wir haben quasi die Krisengewinnler auf der einen Seite und wir haben Branchen, die hart getroffen sind. Und ein ganz wesentlicher Grund unseres wirtschaftlichen Problems im Moment, und da unterscheiden wir uns sehr von den USA, das sind unsere Energiepreise. Das hat die USA nicht. Und deswegen stocken wir auch nach wie vor so hart, damit halt eben aus diesen Krisenphasen wieder herauszuwachsen. Und deswegen müssen wir über das Thema Energiepreise reden. Allerdings gebe ich dem Kanzler recht, ich will daraus keine Dauersubvention und ich will vor allem auch kein Gießkannenprinzip, sondern es muss für energieintensive Industrien sein. Es muss aber auch eine Verlängerung der Energiepreisbremse für alle geben, für die Gewerblichen genauso wie eben auch für die gemeinnützigen Einrichtungen. Und das Ganze muss dann insofern auch zielgerichtet sein, als dass man dann auch entsprechende Verabredungen trifft.
Ja. Aber
wenn energieintensive Industrien einen besonders günstigen Industriestrompreis bekommen, dann müssen sie Transformationsverabredungen treffen. Dann müssen sie Standorttreue und Tariftreue beweisen. Und das müssen sie quasi schriftlich machen, und zwar am besten mit uns, mit entsprechenden Vereinbarungen. Und dann kann man aus blinden Subventionen zielgerichtete Unterstützung in der Krise machen, nach dem politischen Wollen, den ja der Bundeskanzler auch will. Also ein möglichst hohes Tempo in der Transformation.
Aber der Bundeskanzler will ja ganz offenbar auch nicht einen zeitlich befristeten oder einen inhaltlich befristeten Industriestrompreis. Wie überzeugen Sie ihn?
Naja, das halte ich noch nicht für ausgemacht. Außerdem gibt es ja viele andere, die das sehr wohl auch mit uns wollen. Also die Partei und Fraktion von SPD und Grünen. Es gibt andere Wirtschaftsvertreter. Sie können sich gerne auch die Arbeitgebervertreter von Papier, Chemie, Keramik und so weiter einladen, den VCI. Die haben alle einen anderen Blick darauf, weil es um Folgendes geht. Ich kann verstehen, dass wir halt auch in einer solchen Krise einfach auch Zeit brauchen für Umbau und für weiteres Wachstum. Aber wir sind in einer Situation, wo wir so große Strukturbrüche in der Industrie bekommen können, dass wir diesen Flurschaden in 2 Jahren nicht mehr reparieren können. Auch nicht durch Ansiedlung von Chipindustrie. Okay. Und deswegen muss man jetzt schnell wirksame Instrumente setzen. Wie gesagt, auf keinen Fall auf Dauer und auf jeden Fall unter Bedingungen.
Würde das Wachstumschancengesetz, das sogenannte, von Christian Lindner helfen, das im Kern ein über 6 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket ist?
Na, schwer würde ich das nicht nennen, ein 6,5 Milliarden leichtes Paketchen. Ich glaube, dass die Investitionsprämien, die da drin vorgesehen sind für Klima- und Energieumbau und Investitionen, richtig sind. Das kann man unterstützen. Auf der anderen Seite halt zusätzliche Abschreibungen, die ganz allgemeiner Art sind. Das ist die Gießkannenpolitik, die wir genau auch nicht wollen und die am Ende auch nichts bringt.
Okay, finden Sie es richtig, dass Lisa Paus, die grüne Familienministerin, das Gesetz jetzt blockiert? Vor allem, weil sie mehr Geld für die Kindergrundsicherung haben möchte, die Sie ja auch fordern?
Ich kann verstehen, dass Lisa Paus sich fragt, warum jetzt bei den Familien eigentlich gespart werden soll, während die Wirtschaft zusätzliche Unterstützung und Förderung bekommt. Diese Frage finde ich berechtigt. Mhm. Warum man die allerdings am Tag der Kabinettssitzung stellt, ist mir ein Rätsel.
Jetzt gibt es aber auch Ökonomen, die sagen, schön und gut mit mehr Geld für Investitionen, aber ohne Fachkräfte, die das dann auch umsetzen, passiert vor allem eins, die Inflation steigt, weil mehr Geld da ist, aber trotzdem nicht mehr gebaut werden kann. Ist doch eigentlich ein valider Punkt, oder?
Naja, also natürlich haben wir an vielen Stellen Fachkräftemangel, aber in der Bauindustrie ist es so, dass eben vieles auch stockt wegen der Zinspolitik der EZB und viele Investitionen jetzt zurückgehalten werden, beziehungsweise eben gar nicht erst angegangen werden. Das heißt, man könnte jetzt durchaus auch umlenken, dass Bauunternehmen halt ermöglicht wird, eben zumindest im sozialen Wohnungsbau auch weiter ranzuklotzen. Und ich finde die Vorschläge der Bauministerin durchaus nachvollziehbar, zu sagen, man muss jetzt anders gegenarbeiten, indem man halt höhere und längere Abschreibungen ermöglicht, um am Ende Mischkalkulationen für Bauunternehmen halt wieder auch attraktiv zu machen. Wir müssen da vorankommen. Aber unsererseits sagen wir vor allem auch, dass wir bessere Finanzierungsbedingungen durch einen Bundesbeteiligungsfonds haben wollen, sodass vor allem auch der kommunale Wohnungsbau gefördert werden kann. Da muss jetzt stärker was passieren, denn der Druck ist wirklich auch bei den Haushalten groß, aufgrund von Inflation, aufgrund von steigenden Mieten, aufgrund von Energiepreisen. Und da muss jetzt etwas passieren. Wir müssen wieder mehr Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates schaffen.
Okay, aber bleiben wir mal beim Fachkräftemangel. Sie haben ja gerade schon ganz am Anfang die Generationengerechtigkeit ins Spiel gebracht und haben gesagt, deswegen muss jetzt investiert werden. Aber der Fachkräftemangel, das wird ja nicht besser. Wir laufen mit der fortschreitenden Verrentung der Babyboomer auf ein Riesendemografieproblem zu. Das ist allen bekannt. Wie überzeugen Sie beispielsweise Ihre Gewerkschaftsmitglieder, dass wir im Prinzip alle deutlich länger arbeiten werden müssen, um all das, was Sie vorschlagen, dann am Ende auch zu finanzieren?
Ja, gar nicht, weil ich das für kompletten Unsinn halte.
Wieso?
Also diese Sau wird jetzt wirklich schon seit 30 Jahren durch das Dorf gejagt. Und diese Kreativ- und Fantasielosigkeit, also irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gehen jetzt viele in Rente und jetzt müssen alle anderen länger arbeiten. Also das ist ja wirklich Kindergartenpolitik.
Naja, Mathematik hat halt nichts mit Kreativität zu tun.
Genau, deswegen muss man sich Mathematik auch mal genau ansehen. Das Rentensystem funktioniert ein bisschen anders. Und das erstens
jetzt bin ich gespannt.
Erstens ist ja die Frage, ob die Leute einfach beliebig lange arbeiten können. Ja, das ist ja immer die Vorstellung davon, dass es irgendwie überall nur lauter entspannte Kreative gibt und nicht körperlich hart Arbeitende, die alle bis 70 und länger arbeiten können. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Das Zweite ist, das Rentensystem wird dadurch stabilisiert, dass wir die Anzahl der Beschäftigten hochhalten bzw. höher bekommen. Und Sie haben recht, wir haben sowieso und ohnehin einen Fachkräftemangel. Deswegen muss man die Potenziale heben. Wir haben 2,5 Millionen junge Menschen ohne Berufsausbildung, die immer wieder regelmäßig arbeitslos sind. Wir haben jedes Jahr 50.000 Schulabgänger, die Schule abbrechen, die also erstmal auch ins Nichts und nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wir haben ein viel zu geringes Arbeitszeitvolumen von Frauen, die ganz häufig in Teilzeit arbeiten, weil sie halt zusätzliche Sorgearbeit der Familie übernehmen. Und wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland von Fachkräften, um hier unseren Fachkräftebedarf auch zu füllen. Und wenn wir dieses Beschäftigungsniveau halten, das ist der entscheidende Punkt, wie viel Einzahler haben wir und nicht wie viel gehen raus, dann ist auch eine Phase der Babyboomer sehr wohl zu überbrücken.
All diese Vorschläge zum Trotz ändert ja nichts an der demografischen Pyramide 2030. Wenn gerade mal 1,5 Beitragszahler einen Rentner finanzieren, also wenn Sie in Rente gehen, ich und noch mein halber Regisseur hinter der Scheibe bezahlt Ihre Rente. Wie soll das gehen? Also trotz der Vorschläge, die Sie machen. Ist ja eine mathematische Grundsatzfrage.
Nein, wissen Sie, ich habe mich ja damit auch mal im Arbeitsministerium beschäftigen dürfen. Und diese Prognosen sind schon vor 20 Jahren gemacht worden. Und sie haben sich heute als falsch herausgestellt. Wir haben ein Beschäftigungsniveau auf Rekordlevel. Also seien Sie vorsichtig mit solchen Prognosen. Nein,
momentan sind es zwei Beitragszahler.
Nochmal, wir haben Beschäftigungsrekordniveau und wir müssen darauf achten, dass wir dieses Niveau halten, indem wir jetzt halt auch Wirtschaft und Wachstum stärken, und zwar nachhaltigen, guten, in sicheren, zukunftsfähigen Wirtschaftsstrukturen. Und dafür eben auch die Potenziale heben. Das ist die Arbeit, die jetzt geleistet werden muss und nicht das nächste Horrorszenario, das die Menschen noch mehr verunsichert, hier inszenieren. Und insofern glaube ich, dass die Bundesregierung gut beraten ist, sich jetzt darum vor allem auch noch mal zu kümmern, wie der große Druck in den Haushaltseinkommen entlastet werden kann. Die Entlastungsgelder aus dem Jahr 2022 sind längst aufgebraucht. Und wir haben super gute Lohnabschlüsse in den vergangenen 12 Monaten gemacht. Aber wir brauchen jetzt Entlastungen bei den Niedriglöhnern. Und das heißt vor allem eben auch ein höherer Grundfreibetrag, ein soziales Klimageld und endlich die Einführung der Kindergrundsicherung.
Sie hören die Musik im Hintergrund. Heißt die Nachricht? Kommen. Jasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fahimi.
Ich danke auch. Tschüss.
Wiederhören.